Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns im Studio, beziehungsweise einen Gast und auch einen Überraschungsgast. Und zwar ist bei uns der Benedikt Brünner vom HCC, auch Institute of Human-Centered Computing, und ein Überraschungsgast.
Ja, vielen Dank, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf. Und ich habe auch noch die Leonie heute mitgebracht.
Ja, super. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, ich bin Leonie, eine erfahrene Edu-Podcasterin.
Ja, freut mich, dass du heute auch da sein kannst. Gleich eine erste Frage. Warum sind Podcasts für die Bildung wichtig?
Nun ja, wir sitzen gerade in einem. Im Gegensatz zu reinen Textquellen oder Videos lebt der Podcast vom Gespräch. Das macht ihn zu einer echten Alternative zu den ganzen Textprompts, die wir gerade überall sehen. Statt immer nur zu tippen und Antworten zu lesen, können wir Themen hörend im Dialog erleben. Er wird lebendiger, aber auch spontaner und oft auch persönlicher.
Das ist richtig. Da hast mich erwischt. Aber ich meine, das jetzt eher so in Zeiten von rasanten Entwicklungen, auch im Zusammenhang mit dem Thema KI zum Beispiel.
KI hat aber den Vorteil, auch zum Beispiel Texte einfacher in andere Sprachen zu übersetzen.
Ja, hier könnte die KI wirklich helfen. Aber es würde auffallen, wenn die AI suddenly changed languages.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab welchem Punkt ist Ihnen aufgefallen, dass Leonie nur eine KI-Stimme ist, die wir im Studio eingespielt haben? Oder ist es Ihnen überhaupt nicht aufgefallen? Wir zwei sitzen hier in Person nur zu zweit am Tisch.
Das ist richtig. Und unser Tontechniker ist auch im Raum. Der so nett war und für uns hier die KI zwischendurch noch dargestellt hat. Ja, das ist jetzt ein ganz anderer Einstieg, als wir das normalerweise gemacht haben. Der Ben hat die Idee dazu gehabt, weil das Thema KI in seinem Forschungsbereich liegt.
Genau.
Und wir haben auch extra relativ lang gewartet mit der Aufnahme, damit du uns von deinen Erkenntnissen auch ein bisschen was berichten kannst hier in diesem Podcast.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, es freut mich sehr und eben auch mit einer ganz neuen Herangehensweise. Ich fange aber trotzdem so an, wie bei allen anderen auch, bevor wir dann Richtung KI noch gehen, damit die Leute, also damit nicht nur ich weiß, mit wem ich hier rede, sondern auch die anderen Leute ein bisschen dich kennenlernen können. Und ich darf auch dich bitten, dass du uns was über dich erzählst. Also Name und Institut haben wir ja schon abgehakt. Wie schaut's mit deiner Ausbildung aus, deinem Werdegang? Was ist der Fachbereich? Wo liegt dein Forschungsfokus? Ja, was du halt mit uns teilen möchtest.
Ja. Ich selber habe in Graz studiert, an der TU Graz mit Informatik und Biologie lernt, dann 2021 meinen Bachelor abgeschlossen und 2023 meinen Master. War auch 2 Jahre lang im Überseegymnasium Vollzeitlehrer und bin seit Dezember 2023 zurück an die TU Graz, back to the roots, für ein Forschungsvorhaben zum Thema The Future of Digital Education and Learning. Das ist ein finanziertes Doktoratsprogramm, mit dem ich mich jetzt die letzten Jahre zu dem Thema beschäftigen darf.
Mhm. Und also seit 2021 bist du jetzt wieder bei uns an der TU Graz.
2023.
21 warst du fertig, dazwischen
Bachelor,
die
genau.
Schule und jetzt wieder hier. Okay, ich glaube, wir starten einfach gleich mit deiner Forschung, wenn wir schon mit der KI hineingestartet sind und gehen dann zurück, vielleicht auch zur Schule, aber... Magst du uns ein bisschen was über die Forschung erzählen und auch über deinen Zugang zu KI und was da für dich auf welche Art und Weise relevant ist?
Ja, also der Forschungsfokus hat am Anfang noch dem Distance Learning gegolten. Also da der Fokus war eigentlich diese Aufarbeitung von der Covid-Pandemie ein wenig und wie eben das Distance Learning sowohl im schulischen als auch im hochschulischen Setting jetzt digital gestützt werden kann. Bei ersten Literature Reviews, bei der Durchsicht der Literatur der aktuellen Ergebnisse hat sich aber vor allem eben diese KI als personalisiertes Lernen fokussiert. Hier dieses Fokusthema dann ein bisschen drauf, das wurde dann zum Fokusthema.
Ja.
Genau. Und hier, also meine Forschung darf sich immer damit beschäftigen, wie kann man diese Bildungstechnologien sinnvoll einsetzen in einen echten Lehr- oder Lernkontext. Wir haben mit der KI auf verschiedene Art und Weisen versucht, das Lernen zu unterstützen. Und da sind wir gerade auch aktuell mitten dabei, zum Beispiel eben mit KI-gestützten Podcasts.
Ah ja. Und du hast auch einen Telecation-Beitrag, glaube ich, geschrieben, oder, zu dem Thema?
Inzwischen sogar zwei.
Oh.
Einerseits das Thema Prüfen in Zeiten von KI. Ja. Also hier sind wir mit der Teaching Academy, haben wir da einen wirklich guten Austausch gehabt und haben da versucht, einmal solche Herausforderungen aufzuzeigen, was es bedeutet in Zeiten von KI, wo innerhalb von wenigen Sekunden ein Chatbot in den Webbrowser integriert werden kann und dass das vielleicht für die digitalen Prüfungen eine Herausforderung sein könnte. Dazu haben wir auch auf der Telecation-Tube-Seite ein Screencast veröffentlicht, wo man sich ein bisschen anschauen kann, wie schnell das geht. Auch verlinkt im Telecation-Beitrag selbst. Ein zweiter Beitrag war dann das Thema Prompting. Wie kann man das Thema generative KI, also Sprachmodelle, die Text erzeugen, wie kann man das auf eine gute Art und Weise in seine Lehre einbauen?
Mhm, hast du Tipps für uns? Also es geht ja um die Lehre hier. Von dem her, mein Prüfen, das kann man sich, glaube ich, gut anschauen auch. Und Prompting, wie kann ich das gut in meiner Lehre einsetzen?
Das Thema Prompting ist ein riesiges Feld. Es wird aktuell gibt es sehr große Änderungen noch. Also der Hype ist nach wie vor sozusagen, die Hype-Blase ist nach wie vor da und es überschlagen sich eigentlich Monat für Monat die Neuigkeiten und es ist schwer, hier sozusagen eigentlich rauszufiltern, was hat Bestand. Aktuell wirkt es halt so, dass die großen Tech-Giganten von Google, von Microsoft, aber auch eben ChatGPT von OpenAI jetzt aktuell ein gewisses Führungsfeld von diesen Online-Zugängen haben in der westlichen Welt. Aber man hat auch gesehen, wie DeepSeek, ein offenes Sprachmodell aus China, auf einmal diesen gesamten Markt aufgerüttelt hat. Es hat gezeigt, wie mit sehr vergleichsweise wenig Ressourcen trotzdem ein intelligentes Sprachmodell gebaut werden kann. Beim Thema Integration von generativer KI in die Lehre ist es, glaube ich, sehr vielschichtig notwendig. Wir haben versucht, im Telecation-Beitrag mal aufzuzeigen, wie ich es in meine Lehrveranstaltung integriert habe. Das Ganze muss aber sehr abgestimmt sein auf die Lernziele. Also die KI soll nicht nur eingebaut werden, nur weil sie da ist. Es soll schon irgendwie ein Fokus auf die Lernziele nach wie vor behalten bleiben.
Ist es, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen eine herausfordernde Frage, ist es sinnvoll, KI überall einzusetzen?
Es ist sicher nicht sinnvoll, KI überall einzusetzen. Und für mich ist vor allem auch die Frage, in welcher Form die KI eingesetzt werden soll.
Und zu welchem Zweck, oder?
Zu welchem Zweck? Es gibt verschiedene, wenn wir jetzt von generative KI jetzt mal im Fokus bleiben, es gibt sowohl große als auch kleine Sprachmodelle. Kleine Sprachmodelle laufen heutzutage auch problemlos auf einem Smartphone, auf einem Laptop und die können aber bereits trotzdem einfache Texte zumindest mal übersetzen, erste Formulierungsvorschläge geben oder zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Fließtext haben, den in LaTeX-Code übersetzen, sodass der als Präsentation dargestellt werden kann. Die großen Sprachmodelle können jetzt vielleicht sogar noch bereits bei komplexen Problemen helfen. Wir haben hier zum Beispiel versucht, gemeinsam mit einer Masterstudentin in der Baumechanik hier gezielt bei einer Hausübung zu unterstützen und hier eben eines von diesen neueren Reasoning-Modellen, also ein Modell, was intern in sich versucht, auch logische Schlüsse zu befolgen, hier einzusetzen. Masterstudentin ist gerade an den finalen Auswertungen dran, um hier gesichert die Erkenntnisse darzugeben. Ein erster Einblick ist aber, sie macht schon noch ein paar kleine Fehler, aber...
Also die KI, nicht die Masterstudentin?
Die KI macht nach wie vor ein paar kleine Fehler, kann aber unterstützen, vor allem wenn es darum geht, diesen Berechnungsprozess den Studierenden offenzulegen, um hier zu unterstützen, eben um eigentlich das eigene Lernen besser zu verstehen. Und das hat eben auch etwas mit meiner Doktorarbeit zu tun, wo es darum geht, das selbstregulierte Lernen zu unterstützen in sowohl synchronen als auch asynchronen Settings.
Das bringt mir zu einer nächsten Frage. Wie verändert sich Lernen dadurch?
Lernen wird, wenn man es richtig einsetzt, glaube ich, personalisierter. Also Studierende oder Lernende können sich, wenn sie diese Tools richtig einsetzen, sozusagen durchpowern. Also die können gezielt sich Hinweise geben, wo sind vielleicht noch Lernschwächen. Sie können sich gezielt Prüfungsfragen ausarbeiten lassen. Sie können sich gezielt Erklärungen geben von einem Teilaspekt, den Sie vielleicht nicht verstanden haben. Der Vorteil an der KI ist, sie ist 24/7 erreichbar. Also wir in der TU Graz haben jetzt nicht zwingend einen zentralen ChatGPT-Zugang oder Zugang zu einem großen Sprachmodell. Das ist aber, glaube ich, gar nicht notwendig. Also diese kostenfreien Zugänge sind inzwischen so gut, dass man einen ersten Lernerfolg also immer unterstützen kann. Natürlich, diese großen Reasoning-Modelle, da bedarf es vielleicht eben entweder dem Premium-Zugang oder dass das eben zentral zur Verfügung gestellt wird. Aber ohne die richtige Vorbereitung ist es auch nicht sinnvoll einsetzbar. Mhm. Um jetzt diesen Lernerfolg, um diesen kompetenten Umgang mit der KI zu fördern, haben wir auch die Prompting-Schule entwickelt. Die Prompting-Schule ist eine offene Lernplattform auf prompting.schule und zusammen mit Masterstudierenden haben wir hier einerseits den großen Kompetenzrahmen, den UNESCO-Kompetenzrahmen für Lernende umgesetzt. Das Ganze probieren wir jetzt eben auch noch zu erweitern in Richtung, wie kann es Lehrende beim Prompten unterstützen, wie kann man es im Coding zum Beispiel einsetzen. Also hier wirklich gezielte Unterstützung, wie man gute Prompts formuliert. Mhm.
Also wir wissen, die KI ist irrsinnig mächtig. Kannst du das für uns vielleicht ein bisschen runterbrechen, weil du bist ja auch in der Beratung von Lehrenden im Tele-Education-Bereich, also Tele-Education-Beratung, tätig bei uns, du unterrichtest Server. Kannst du das für uns runterbrechen, wie man das in die Lehre gut reinbringen kann? Weil es kann jetzt nicht jeder und jede AKI-Spezialist, Spezialistin werden.
Na, also dafür ist es auch das Feld viel zu groß und dafür gibt es eigentlich viel wichtigere Dinge auf dieser Welt. Ich glaube, es ist sinnvoll, sie auf eine gute Art und Weise zu integrieren, weil die Realität draußen ist, es ist da und es wird, egal ob es sei es zum Schummeln, sei es zum produktiv Arbeiten, sei es zum Unterstützen, es wird verwendet. Das sehen wir auch allein an den Welcome Days Ergebnissen von den Umfragen unserer Erstsemestrigen. Um es jetzt wirklich konkret in die Lehre einzubauen, haben wir uns ein System beim University Future Festival dieses Jahr angeeignet, und zwar die KI-Tutoren und Tutorinnen. Das ist ein System, das stammt von der TU München und ist inzwischen auf die KI-Tutoren Bayern ausgeweitet worden. Ein gezieltes Unterstützungssystem für Lehrende, um gezielt KI sinnvoll in die Lehre zu integrieren. Das System sieht vor, dass die Tutorinnen und Tutoren qualitativ fortgebildet werden. Es gibt hier ein Online-Angebot, das die Studierenden hier sehr praxisnahe dem Thema KI, dem Thema Lehre, aber auch dem Thema KI in der Lehre hier eine Weiterbildung erfahren. Diese Tutorinnen und Tutoren sind dann aber speziell an einer Lehrveranstaltung angedockt. Das heißt, sie wissen, worum geht es in dieser Lehrveranstaltung, was sind diese Ziele, die die Studierenden in der Lehrveranstaltung erreichen sollen und können hier den Lehrenden unterstützen, um KI auszuprobieren. Wie könnte KI eben speziell auf diese eine Lehrsituation angepasst werden? Sei das durch einen intelligenten Chatbot, dass er eben bei gewissen Hausübungsbeispielen zum Beispiel gezielt unterstützt. Sei das durch Vorlagen, damit die Studierenden sich selber gewisse Themenbereiche erarbeiten können. Sei das durch Bilder generierende KI, um mal zu merken, okay, wie kann ich hier eigentlich einen Bias visualisieren und was für Promptvorlagen könnte man eben explorativ ausprobieren, um eben hier selber mit diesem aktiven Auseinandersetzen, um das zu stärken.
Okay, das ist sehr spannend. Wie komme ich zu solchen TutorInnen?
Ja, also wir sind heuer mit der Unterstützung der Lehr- und Studienentwicklung haben wir bereits mit einer TutorInnen-Gruppe gestartet und wir pilotieren das heuer an jeder Fakultät in einer Lehrveranstaltung.
Also mal ausprobieren, wie es funktioniert, wie es ankommt, weil nur weil es in Bayern funktioniert, heißt das nicht, dass das auch in Österreich automatisch gut funktioniert.
Absolut. Und wir wollen einmal reinhören in die Studierenden, ob sie sich, also einerseits, ob diese Fortbildung für sie brauchbar ist und auch mit den Lehrenden hier im engen Austausch zusammen mit der Teaching Academy auch, dass wir eben wirklich diese Lernziele erreichen. Es geht immer darum, die KI sinnvoll zu integrieren, für dieses Fachgebiet spezialisiert. Ja, und die Ergebnisse werden nächstes Jahr bei einer Veranstaltung präsentiert. Mehr dazu im Infotext.
Ja, großartig. Also für alle, die das hören und die jetzt Interesse dafür entwickelt haben, die können nächstes Jahr sich bei dir persönlich informieren, oder?
Genau. Wir wollen hier zeigen.
Sonst auch, also nicht erst nächstes Jahr. Man kann den Benedikt so auch kontaktieren. Aber nächstes Jahr werden die Veranstaltungen, wo die Ergebnisse präsentiert werden.
Ja, also für diese KI-Tutorinnen sollten eben ein Unterstützungsangebot sein, um auf seine Lehrveranstaltung angepasste Ideen und qualitative Umsetzungserprobungen präsentiert zu bekommen. Denn eins ist für mich jetzt mit meiner vielen Arbeit, egal sei das mit textueller KI, visueller, also bildergenerierender KI, tongenerierender KI, die Unterschiede sind teilweise sehr groß. Also es kommt teilweise auf kleine Systemeinstellungen an und das Ergebnis wird deutlich besser. Das heißt, erst durch ein systematisches Ausprobieren dieser Tools kann man das dann, glaube ich, gut in die Lehre integrieren. Weil in der Lehre soll ja doch ein gewisser, Lehre ist für mich also einerseits natürlich ein Feld des Ausprobierens, auch für unsere Studierenden. hier einfach mal als Gedanke das Challenge-Based Learning als Unterrichtsformat, wo das Ziel gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet wird. Andersrum ist es natürlich als Lehrender schön zu wissen, dass das Tool dann auf diese Art und Weise schon funktioniert oder eben nicht und man hier in der Lehre nicht auf einmal überrascht wird, dass diese digitale Technologie auf einmal Ergebnisse liefert, mit denen man jetzt überhaupt nicht weiterkommt.
Du hast vorhin das Wort Challenge-Based Learning verwendet. Ich darf dich bitten, uns das ein bisschen zu erklären. Ich bin mir sicher, dass es nicht alle kennen.
Ja, also das Challenge-Based Learning ist ein didaktisches Konzept, was eben auch in der Teaching Academy, also von dort habe ich dieses Konzept kennenlernen dürfen. Es geht darum, die großen Probleme zu adressieren, zusammen mit den Lernenden die Ziele sich, also sozusagen als Challenge, sich die Ziele zu definieren und an diesen Zielen zu arbeiten. Ich selber bin eben aus den Bildungstechnologien jetzt und kein hochschuldidaktischer Experte. Das heißt, ich möchte hier auf die Teaching Academy für eine ganz exakte Definition verweisen.
Super, danke dir. Aber danke für, also dass wir mal einen groben Rahmen haben.
Ja.
Perfekt. Ja, dann sage ich danke zu diesen vielen, vielen Informationen. Und was mich aber auch interessiert, also du hast ja Lehramt studiert. Und warst in der Schule und arbeitest mit Lehrenden, also auch in der Weiterbildung und arbeitest mit Studierenden in Lehrveranstaltungen. Wo sind denn da deiner Meinung nach so Unterschiede oder wo siehst du für dich ganz große Herausforderungen?
Also für mich, ich bin Informatiklehrer an einem Gymnasium gewesen. Und jetzt eben wieder in der Lehramtsausbildung, einerseits für das Unterrichtsfach Digitale Grundbildung und Informatik an der TU Graz, aber auch in der Computer Science Faculty hier für die Programmierlehre aktuell beauftragt. Das heißt, Informatik ist immer mein Fokusthema. Was ich als großen Unterschied wahrnehme, ist, in der Schule hat man doch sehr regelmäßige Abstände. Man hat ein ganzes Jahr lang seine selbe Unterrichtsklasse immer in derselben Zusammensetzung. Auf der Universität hat man ein breiteres Publikum. In einer Seminargruppe selbst ist es zwar schon sehr einheitlich zusammengesetzt. In einer Vorlesung, wo über 100 Studierende dabei sind, wo man auch digital gestützt unterrichtet, damit eben die Studierenden von zu Hause aus lernen können, ist es notwendiger, die Vorbereitungen anders zu treffen. Denn digital zu unterrichten bedeutet auch, einfach gut vorbereitet zu sein, weil kleine Adaptionen im Hörsaal vielleicht möglich sind, dann aber nicht nach Hause übertragen werden können.
Und auch nicht wirken vielleicht.
Was mich sehr freut, dass ich beim Informatik-Fit-Kurs, das ist ein Brückenkurs für unsere Erstsemestrigen, dass ich hier dabei sein darf. Und hier ist eben dieses Online-Lehrformat ganz speziell effektiv, denn die Studierenden sind teilweise noch nicht einmal in Graz, weil der eben am Anfang vom Studium gibt es gerade große eben eine Aufbruchsstimmung vielleicht, dass man eben nach Graz zieht und hier sehe ich, dass eben mehr als die Hälfte online teilnehmen.
Ja, dieser Brückenkurs Informatik Fit ist ja vor dem eigentlichen Semesterstart, oder?
Genau, der Vorlesungsteil ist online vor dem eigentlichen Semesterstart.
Da haben Sie ja noch vielleicht noch keine Wohnung oder sonst irgendwas.
Diese Wahrnehmungen habe ich auch, ja.
Ja.
Und diese digitale Lehre eben unterstützt es. Das heißt, für mich ist der Unterschied, in der Schule hat man wöchentlich, Woche für Woche seine Termine und man kann hier kleine Korrekturen also am Weg sozusagen bestreiten oder man merkt, vielleicht ist das eine Beispiel zu komplex geworden und kann hier sozusagen oder zu einfach und kann hier kleine Korrekturen machen. Auf Hochschulniveau sehe ich, dass man hier noch längerfristiger planen muss fast.
Also das Lehrkonzept
ist umfassender.
Ist umfassender, ja. Es wird ja auch weniger vorgegeben, oder?
Man hat mehr
Freiheiten. Weil in der Schule hast du ja dann einen Lehrplan, da müssen die Schüler und Schülerinnen dieses und jenes können.
In der Schule ist es sehr durchgetaktet und eben auch eine enge Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen derselben Jahrgangsstufe ist erforderlich, weil ja doch die Schülerinnen und Schüler in derselben Schule den gleichen Unterricht genießen sollten. Auf Hochschulebene, ja, bei großen Seminaren gibt es vielleicht parallele Gruppen. Ich selber habe aber großteils eben, meine Lehrveranstaltung ist einmalig und hier muss ich sozusagen eigentlich dafür schauen, dass die Studierenden, nachdem sie die Lehrveranstaltung bestanden haben, gut für die nächsten Kurse gerüstet sind.
Welche Lehrveranstaltungen machst du alle? Du hast FIT.
Ich habe den Informatik-FIT-Kurs.
Informatik-FIT. Mathe-FIT gibt es aber auch.
Ja, wir ergänzen hier uns auch eben beim Studienstart. Wir sind ja auch in enger Abstimmung. Gibt es auf iMOOCs tolle Kurse dafür, auch zum Thema eben selbstorganisiert studieren. Zu meinen Kursen. Ich darf Informatik fit halten und das ist eben für diese Erstsemestrigen zum Einstieg, zur Erleichterung, wenn man ein informatisch bezogenes Studium an der TU Graz beginnt. Ich bin aber auch im Lehramt bei der Orientierungslehrveranstaltung Einführung in das Studium beauftragt. Ich bin bei dem Thema Lehramt wieder beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien, sowohl im Bachelor als auch im Master und bei der Einführung in die strukturierte Programmierung oder jetzt seit heuer auf Englisch Introduction to Structured Programming.
Also eigentlich eh relativ umfangreich mit unterschiedlichen Größen von den Lehrveranstaltungen, oder?
Ja, also bei ISP dürfen wir um die 700 Studierenden betreuen. Das heißt, hier haben wir auch ein enges Tutorinnen- und Tutorennetzwerk und mit Studienassistenten eben hier.
Auch solche KI-Tutorinnen?
Ja, heuer haben wir eine KI-Tutorin mit dabei. Das Ziel ist eben qualitative Lehre. Also das merke ich, ist an der TU Graz wertvoll.
Hochwertig, oder? Qualitativ hochwertig.
Ja, was ich aber merke, ist, die Zeit ist manchmal eine Herausforderung. Denn gleichzeitig mit den Anforderungen an Publikationen, an Mitarbeit vielleicht jetzt, ich darf in der Studienkommission fürs Lehramt der Vorsitzende sein und hier eben auch sehr viele Abstimmungstermine notwendig, damit das Curriculum eben in seiner Gesamtheit dann gut wirkt.
Du hast gesagt, qualitativ hochwertige Lehre ist an der TU Graz wichtig. Und du hast aber trotzdem auch noch sehr viel zu tun. Und es geht ja allen Lehrenden, Forschenden so. Ne? Es ist Lehre ist wichtig, Forschung ist wichtig, Papers sind wichtig und dann sind noch diese administrativen Tätigkeiten, die man machen muss. Was trägt denn zu deiner Motivation bei, trotzdem mit so viel Engagement in der Lehre tätig zu sein? Also wenn man, ich hoffe, also das wird man wohl auch spüren durchs Hören, aber du bist sehr, sehr begeistert.
Also ich glaube, egal in was für einem Lehrsetting, egal ob auf Hochschule oder auf Schulniveau, Begeisterung ist, glaube ich, notwendig für das Fach. Denn dieser Begeisterungsfunke muss beim Lernenden ankommen, glaube ich. Nur wenn man sich selber als Lernender mit dem Thema beschäftigt, dann, glaube ich, funktioniert das Lernen wirklich gut. Man kann nicht nur für die Prüfung lernen oder um sich das Zertifikat zu holen. Es geht immer darum, dass der Lernende hier einen Zuwachs an seinen eigenen Fähigkeiten wahrnimmt. Und wenn man jetzt als Lehrender schon mal demotiviert drinnen steht, ist es, glaube ich, als Lernender umso schwieriger, dass man hier sagt, okay, dieses Fach ist wirklich wichtig, ich muss das wirklich verstehen. Ich nehme einerseits aus der Teaching Community sehr viel Stärke mit. Ja. Also die enge Abstimmung ist wertvoll. Das Feedback durch sowohl Teaching Academy, die Unterstützung durch die Lerntechnologien, diesen Weitblick durch die Lernstudienentwicklung. Also da sehe ich einen großen Mehrwert. Das, also ja, einerseits der Austausch mit anderen Lehrenden ist wertvoll, denn Lehre kann manchmal doch sehr anspruchsvoll sein und sehr energiezerrend.
Ja.
Andererseits ist es schön von den Studierenden zu sehen, sie besuchen, obwohl es teilweise im Lehramt jetzt große Wahlfachkataloge gibt, dass sie trotzdem wieder zu einem kommen und gerne zu einem kommen, dass sie mit Bachelor- oder Masterarbeitsanfragen bei einem aufschlagen und hier eben eigentlich die Zusammenarbeit sehr schätzen.
Also die Interaktion und die gegenseitige Unterstützung, das ist das, was dich dann motiviert hält.
Ja.
Bei einer sehr hohen Begeisterung.
Ja, also da lässt sich natürlich fragen, wie passt KI in das ganze Bild? KI ist jetzt eben eigentlich das komplette Gegenteil. Es ist jetzt keine Interaktion mit einem Menschen, sondern eben nur mit einem Sprachgenerator, könnte man sagen.
Naja, wir hatten ein bisschen Interaktion zu Beginn, aber geplant.
Ja, was mich eben selber beim Lernen, auch jetzt im PhD, bei den relevanten Kursen, merke ich, es kann einfach unterstützen, gewisse Strukturen noch einmal in anderen Worten zusammenzufassen. Bei der täglichen Arbeit unterstützt sie mich auch, wenn ich jetzt an die Übersetzungsfunktionen zum Beispiel denke. Ich selbst bin kein Linguist, ich bin der englischen Sprache mächtig, aber hin und wieder merke ich selber, dass mein geschriebenes Wort jetzt nicht diese essentiellen Feinheiten beinhaltet, die ich in der deutschen Sprache fähig wäre, drüber zu bringen. Dieser Satz allein zeigt, glaube ich, schon das.
Ja, ja.
wunderbar.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Zusammen mit KI, die unterstützt eben. Ja. Und immer dort, wo sie gut unterstützen kann.
Also KI als Werkzeug benutzen.
KI ist kein Ersatz, also das merken wir auch mit der Leonie. Ja. Wir haben jetzt ich habe mir in Ruhe nachdenken müssen, wie könnten wir sie einbauen,
ja.
Wie wirkt das flüssig, damit wir eben mal eigentlich aufzeigen können, wie weit die KI schon ist. Also ich bin gerne auf das Feedback gespannt aus der Community, ob sie beim Podcast erkannt haben, dass die Leonie nur eine KI ist. Aber genau dieses Unterstützen, das ist so wertvoll.
Man muss ein Werkzeug richtig behandeln können. Ich kann auch einen Hammer in die Hand nehmen und ihn nicht ordentlich verwenden.
Auf jeden Fall. Was bei der KI die große Herausforderung ist, ist, dass sie Entscheidungen treffen kann. Das zumindest laut dem Autor Harari, den ich auch im MOOC Generative KI Verstehen, Gestalten, Verantworten zitieren durfte hier. Also gerne auch online auf iMOOCs reinklicken. Was ist der große Unterschied zu allen anderen Algorithmen oder technologischen Innovationen wie zum Beispiel Elektrizität oder dem Taschenrechner? Ich kann zwar im Taschenrechner schon berechnen, ob jetzt angenommen ich habe Bewerbungen für eine Stelle. Im Taschenrechner kann ich zwar schon vielleicht den Notendurchschnitt von den einzelnen Personen berechnen und hier mir ein Bild machen. Die Entscheidung, welche Bewerbung jetzt aber am besten passen würde, muss immer noch ich selber treffen. Generative KI.
Wäre gut, glaube ich, ja.
Ja. Generative KI kann ich all diese Dokumente theoretisch zugänglich machen und sie dazu zwingen, sie muss mir einen Namen ausspucken. Sie soll das vielleicht auch noch begründen, aber sie soll die Entscheidung treffen, welche Person soll ich anstellen. Auch wenn das Ganze jetzt ethisch verwerflich ist und ich nicht mache, technisch könnte sie das und ich befürchte, wenn man die KI eben unreflektiert einsetzt, wird sie zu Entscheidungsprozessen herangezogen, wo man sich gar nicht bewusst ist, dass da, was für Auswirkungen das haben könnte.
Da ist es dann aber wiederum wichtig, dass man ein Bewusstsein für die KI, für den Zweck von KI und auch für die ethischen Implikationen hat, oder? Muss man doch irgendwie auch lernen.
Genau das ist eben der Gedanke, warum ich gerne KI auf sinnvolle Weise in die Hochschullehre integriere, damit man merkt, wo sind die Grenzen, was sind mögliche Zukunftsperspektiven und was kann sie eben schon, was kann sie noch nicht, was wird sie vielleicht können. All diese ethischen Fragen können wir auf der Hochschule, glaube ich, gut adressieren und aufzeigen, was nicht passieren darf. Auch in der Europäischen Union haben wir mit dem AI Act ein sehr schwergewichtiges Regelwerk, was eben zum Beispiel genau dieses Social Scoring unterbietet. Wenn man jetzt aber die ganze Welt betrachtet, gibt es manche Orte, wo ein Algorithmus bereits jetzt entscheidet, wie das Leben von einzelnen Personen aussieht.
Wir sind jetzt vom Kleinen, von der TU Graz, bist du schon ein bisschen weiter nach außen gegangen zum EU-Bereich. Die TU Graz ist ja jetzt schon seit einiger Zeit auch Mitglied der Universitätenallianz Unite. Das ist ein großes Netzwerk von 9 Universitäten, von 9 europäischen Universitäten. Bist du dort irgendwie involviert? Hat das für dich eine Relevanz? Ist KI dort ein Thema für dich? Magst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, im September habe ich das erfahren dürfen, was Unite bedeutet. Ich war am AI Camp Studium und Lehre an der TU Darmstadt, also dem KI-Treffpunkt zum Thema Lehre, und habe hier eigentlich gesehen, wie die Vernetzung eben auf europäischer Ebene einerseits funktionieren kann, was man sich eben von anderen hier jetzt positiv mitnehmen kann für die eigene Hochschule oder für das eigene Tun. Merk aber auch, was für Herausforderungen bestehen, sei das beim Design vom Curriculum, beim Schaffung von Mobilitätsfenstern, vor allem jetzt wieder im Lehramt gedacht, oder auch wie eben KI hier im Bereich, wenn wir verschiedene Sprachen im europäischen Netzwerk haben, unterstützen kann.
Zum Beispiel?
Auf iMOOCs haben wir ja einen Kurs zum Thema offene Bildungsressourcen in, glaube ich, inzwischen 15 verschiedenen Sprachen.
Ja.
Und hier ist eben das Thema ohne KI eigentlich nicht durchzuführen.
Zumindest also war das nicht so, dass ein Übersetzer, eine Übersetzerin sich hingesetzt hat und alles neu eingesprochen hat?
Eine spannende Frage. Wir haben schon eine qualitätsvolle Produktion.
Ja.
Dazu durfte ich auch heuer in Barcelona ein Paper dazu vorstellen, wie eben so ein Überarbeitungsprozess international gedacht ausschauen kann, mit eben KI-Unterstützung, dennoch mit dem Fokus auf Qualität. Das heißt, ja, auch mein Forschungsbereich liegt wieder hier beim Thema KI und beim Thema KI in die Bildung wertvoll und sinnvoll zu integrieren.
Magst du uns erklären, wie dieser MOOC in diese anderen 14 Sprachen übertragen wurde? Weil wir gestartet hat das alles ja mit einem deutschen MOOC, der ja auch Teil der OER-Zertifizierung in Österreich ist.
Ja, also KI hat beim MOOC auf vielen Ebenen unterstützt und vor allem eben, dass diese vielen Sprachen möglich sind. Wir haben einerseits die Texte vom Deutschen in die anderen Sprachen mit KI teilweise automatisiert übersetzt, aber dann immer qualitativ gegenchecken lassen, sowohl fachlich als auch inhaltlich, damit das Ganze stimmig ist. Das Ganze wurde dann auch von der KI eingesprochen, wie schon unsere Leonie vorher, und auch mit einem visuellen Avatar verbildlicht. Das heißt, all diese Videos, diese Lernvideos, sind nur mit einem KI-erzeugten Algorithmus entstanden. Das Ganze muss dann aber noch einmal durch eine Feedback-Schleife, denn was vielleicht im geschriebenen Text noch sinnvoll klingt, ist im ausgesprochenen Text auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr stimmig. Beispiel im Text davor oder im Text oberhalb. Was auf einer Buchseite Sinn macht, macht in einem Lernvideo weniger Sinn. Das Ganze hat dann eben dazu geführt, dass wir diesen MOOC wirklich offen denken können und jetzt nicht nur eben im Deutsch, sondern auch eben offen in Richtung der Sprachen durchführen könnten.
Und somit eigentlich also die Thematik Open Educational Resources auch in andere Länder gut weitertragen können.
Genau.
Zumindest oder halt mit unseren Ressourcen unterstützen können.
Ja, also die KI, hier haben wir auch wieder, also hier durfte ich im Rahmen von meinem PhD reinschauen, was ist eigentlich den Lernenden? Wir haben hier mit über 50 Schülerinnen und Studierenden gearbeitet. Ist ihnen einerseits aufgefallen, dass dieses Video nur KI generiert ist? Großteils nein. Auch wenn sie die Person sogar kennen, die im Video visualisiert wird, haben sie nicht erkannt, dass das nur ein KI-Video ist, denn beim Lernen dürften sie darauf geachtet haben, dass sie die Inhalte gut verstehen und nicht, ob das jetzt ein visueller Avatar ist.
Auch sehr spannend, ja.
Und die zweite Frage war, ob die Studierenden lieber hätten, dass automatische Untertitel in einer Sprache, die sie verstehen, erzeugt werden oder ob durch KI dieses Video automatisch übersetzt werden soll. Was ist ihnen lieber fürs Lernen? Natürlich mit den Herausforderungen, dass eine KI-generierte Übersetzung wirklich eine gewisse Form der Veränderung der originalen Person natürlich ist. Man hört nicht mehr die echte Person, es ist nur KI-generiert. Andersrum, wenn man den originalen Ton zwar hat und jetzt eine übersetzte Textvariante unten mitliest, ist natürlich anstrengend und man muss mitlesen. Und hier ist der Großteil der Studierenden, wäre die KI-generierte übersetzte Version, wo eben die Audiospur auf eine Sprache übersetzt wird, der sie mächtig sind, das wäre ihnen deutlich lieber.
Mhm, auch interessant.
Also hier haben wir auch wieder die Cognitive Load Theory, ja. Das heißt, dadurch, da man nicht gleichzeitig mitlesen muss, man muss nicht gleichzeitig im Kopf das Ganze versuchen mitzuübersetzen, sondern man kann eben dem gesprochenen Wort folgen. Hier hat man eben vielleicht mehr Ressourcen im Gehirn frei, um das Ganze auch zu verarbeiten.
Und wie schaut es denn mit Lerntypen aus? Also wenn man eher auditiver Typ ist und dann aber vielleicht sich leichter tut, wenn man die Dinge liest?
Genau, also ganz tief, Lerntypen sind ja wissenschaftlich zumindest nicht untermauerbar.
Schade, habe ich noch was aus meiner Schulzeit rausgeholt.
Aber es unterstützt jedenfalls, also verschiedene Arten der Präsentation können unterstützen. Aber es gibt jetzt nicht sozusagen, ich bin ein auditiver Typ,
also
ich
kann nur auditiv lernen.
Es geht immer um den Mix.
Okay.
Aber
nur nicht zu viel.
Ja, es soll doch nicht überfordernd sein.
Ja, ne? Eben.
Das heißt, was die KI aber kann, ist jetzt bestehende Materialien auf andere Arten eben einem darzubringen. Stellen wir uns vor, es gibt Notebook-LM. Wir können hier Texte hochladen und es wird automatisiert ein KI-generierter Podcast daraus erstellt. Was vielleicht jetzt natürlich jetzt wieder eine Verfälschung bedeutet. Andersrum, ich kann jetzt beim Joggen dem nebenbei zuhören und hier eigentlich dieses Lernen in meinen Alltag besser integrieren, weil ich vielleicht eben dort nicht lesen kann.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig und machen ja voll viele Leute. Also, dass sie beim Joggen am Podcast hören oder sonst irgendetwas.
Ja, vielleicht hören sie uns gerade.
Ja, vielleicht, vielleicht. Das ist gut möglich.
Ja, und meine Forschung beschäftigt sich eben jetzt damit, dass deswegen freut es mich, jetzt den Termin zu haben und heute on air zu sein. Wir haben uns angeschaut, wie kann dieses Educational Podcasting, also wie kann Bildungspodcasts qualitätsvoll mit KI umgesetzt werden.
Mhm.
Und hier haben wir eben den AI-Cast erstellt. Also das ist ein Bildungstechnologie-Prototyp von mir, wo wir sowohl fest definierte Inhalte vom Lehrenden als auch personalisierte Inhalte von der KI zusammenfügen. Das heißt, gewisse Inhalte sind fix vorgegeben, gewisse Inhalte werden dynamisch innerhalb von Sekunden von der KI erstellt. Das heißt, der Lernende kann hier besser adressiert werden und trotzdem werden die zentralen Inhalte immer auf die gleiche Art und Weise wiedergegeben. Damit das Ganze aber auf eine Art und Weise wiedergegeben werden kann, bedarf es eben eigentlich der generativen KI als Audio. Denn wenn jetzt der Lehrende seinen Teil einsprechen würde und diese personalisierten Zwischensegmente von der KI eingesprochen würden, das würde man hören und da wird der Hörfluss sozusagen gestört werden. Das heißt, nur weil ich alle Teile von diesem Podcast KI generiert mache, kann die Episode in sich geschlossen wirken. Und hier versuchen wir eben genau diesen sinnvollen Einsatz von der KI umzusetzen.
Mhm. Aber trotzdem ist das hier jetzt nicht KI generiert.
Genau.
Ja. Auch wenn wir jetzt wieder sinnvoll zum Beginn zu unserer Leonie gekommen sind. Hast du irgendwie komische Situationen mit der KI in der Lehre schon gehabt?
Hier kann ich wunderbar an Darmstadt anknüpfen. Hier haben wir berichtet, was für Aktivitäten wir an der TU Graz im Bereich der KI machen. Und habe hier leider aber auch den problematischen Fall mitgebracht, dass manche Studierenden leider die KI auf eine Art und Weise einsetzen, wie es vom Lehrenden nicht vorgesehen ist.
Mhm.
Das heißt, wir haben hier in einer Angabe von InfoFitKurs versteckten weißen, kleingeschriebenen Text versteckt, um hier der potenziellen Nutzung von KI vorzuwirken.
Wie das?
Wir haben in ganz kleiner Schrift zum Beispiel vorgegeben, wie eine gewisse Funktion heißen soll. Wir haben vorgegeben, dass ein gewisser Parameter auf diese Art und Weise benannt werden muss. Wir haben vorgegeben, es muss unbedingt zuerst das aufgerufen werden und danach diese Funktion.
In kleiner weißer Schrift.
In kleiner weißer
Schrift. Das kann ich als Mensch ja nicht lesen.
Das kann man als Mensch nicht lesen.
Als KI schon.
Als KI, wenn man das PDF entweder hineinzieht oder halt allen Text eins zu eins reinkopiert, ist auf einmal dieser Text eben mitkopiert. Und wir haben hier, ich glaube, es waren 7 verschiedene Stellen platziert, um eben, also manche Funktionen haben einen lustigen Namen bekommen, einfach gewisse Art und Weise von Instruktionen, wo dann zum Beispiel steht, ganz wichtig, diese Funktion muss so und so heißen. Oder jeder zweite Buchstabe war groß geschrieben, der andere klein geschrieben. Also Arten und Weisen, wie ein normaler Mensch das vermutlich niemals schreiben würde. Und jetzt war das Problem, dass ein paar Studierende Dateien abgegeben haben, wo von diesen, ich nenne sie Honeypots, wo eben alle diese Honeypots, also wo sie sozusagen reingetappt sind, in diese Honigtöpfe sozusagen. Und das ist eine ganz einfache Art und Weise, aufzuzeigen, wie eben vielleicht jetzt eben KI eingesetzt werden könnte, auf eine Art und Weise, wie sie nicht vorgesehen ist.
Ja, habt ihr das den Studierenden nachher auch gesagt?
Genau, also hier...
Also gab es dazu eine Auflösung?
Ja, also hier ist natürlich die Gemeinheit, Personen, die jetzt vielleicht auf einen Screenreader angewiesen sind, das heißt, die den Text gar nicht visuell erfassen, sondern eben auditiv, sind natürlich benachteiligt. Sie werden sich natürlich fragen, warum muss auf einmal das so und so heißen und wieso muss ich das genau so schreiben? Das heißt, hier ist es notwendig, natürlich Gespräche zu führen mit jedem einzelnen Studierenden, um eben herauszufinden, wie ist dann die Problemweise an die Problemlösung herangegangen, was für Tools hat er verwendet. Und wenn hier natürlich das Thema Screenreader genannt wird, dann werde ich mich bei diesem Studierenden auch entschuldigen müssen, weil ich ihm eigentlich die Abgabe deutlich erschwert habe und dass hier eben mit gewissen Arten vielleicht von Bonuspunkten sein zusätzlicher Aufwand abgegolten wird. Das heißt, die Barriere Armut scheitert leider jetzt mit diesen KI, mit diesen einfachen KI-Honeypots. Das ist natürlich furchtbar.
Ja, aber gut, dass du das sagst, das muss man dann ja auch mitdenken.
Absolut.
Wenn man sowas macht, muss man mitdenken, okay, was habe ich, wenn ich, und man weiß das ja nicht zwingend, dass da jemand einen Screenreader braucht.
Nein, ich wurde auch in einer Lehrveranstaltung, also in einer Einheit angesprochen. Diese Person hat diese Angabe in ein Textverarbeitungsprogramm reingezogen, damit sie sich eben Notizen machen kann, was vollkommen legitim ist, und hat dann eben komische Stellen entdeckt und wollte eben fragen, was bedeutet das jetzt? Meine Variante war, dass ich eben dann eine versprochen habe, in der nächsten Einheit nehme ich eine ausgedruckte Variante mit und diese eine wirklich ist gültig. Das im Online-System ist hier nur eine Unterstützung und eben grundsätzlich die Angabe, die in der ersten LV-Einheit besprochen wurde und eben dann in dieser nächsten LV-Einheit auch ausgedruckt mitgenommen wurde, das ist die gültige Abgabe. Weil natürlich hier jetzt die Studierenden eigentlich ein wenig getäuscht wurden.
Ja, natürlich.
Durch das aufklärende Gespräch, da gilt es eben jetzt festzustellen, welche Tools wurden verwendet und hier werden eben der ganz normale Satzungsteil Plagiat kommt dann zum Tragen. Das ist meine skurrile Begegnung mit KI im Bereich Lehre, dass eben leider diese ganz einfachen Inkludierung von weißem Text, diese ganz einfachen Honeypots teilweise leider trotzdem wirken.
Ist Honeypot der Fachausdruck?
Das ist eigentlich aus der Computer Science, also aus dem Capture the Flag System, wo man eben also Eindringlinge sozusagen versucht, in eine vielleicht offene Sicherheitslücke reinzuschleusen, um eben den Angreifer besser zu verstehen.
Ah, okay. Aber benutzt man Honeypot in der Didaktik oder ist das jetzt etwas, was du benutzt hast?
Ich glaube, wir haben vielleicht heute Geschichte geschrieben.
Ah, okay. Ja, ich habe heute wirklich irrsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Hast du Tipps, die du Lehrenden mitgeben möchtest, wo du sagst, das sollte jetzt machen, das hätte ich mir gewünscht oder das hat mir geholfen?
Ja, also was ich merke, ist, diese gegenseitige Unterstützung ist so wertvoll. Und hier haben wir zum Glück an der TU Graz eben genug Organisationseinheiten, die in der Lehre wirklich aktiv tätig sind und hier die qualitative Lehre hochhalten. Ich selber darf auch bei den Lern-Lern-Technologien mitwirken im Bereich vom Team Future Learning Analytics and AI for Teaching im Flight-Team. Und hier sind wir eben bei diesen Telocation-Coachings mit aktiv dabei, um eben das Thema KI sinnvoll in die Lehre zu integrieren. Ja, also ich empfehle eben nächstes Jahr bei unserem KI-Tutorinnen Pitches dabei zu sein, um hier zu sehen, wie KI sinnvoll integriert worden ist.
Ja, super, danke dafür. Und jetzt darf ich nur dich bitten und nicht die Leonie oder die Leonie auch, das müssen wir uns noch überlegen vielleicht, dass du den Abschlusssatz für uns beendest. Und zwar, Lehre ist für mich.
Lehre ist für mich sehr umfassend, deswegen ist es besonders schwierig, diesen Satz zu vervollständigen, aber Lehre ist für mich, Studierende zu inspirieren. Wenn ich es auf einen Satz zusammenfassen muss.
Wunderbar. Passt sehr schön zur Begeisterung, über die wir vorher noch geredet haben.
Jetzt würde ich aber vorschlagen, wir fragen auch noch die KI.
Ich möchte hier auch noch gerne etwas hinzufügen. Lehre ist für mich ein dynamischer Prozess des Lernens über das Lernen. Ein Experimentierfeld, in dem Technologien, Didaktik und Selbstregulation zusammenkommen, um Lernprozesse zu fördern.
Ich sage danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, freue mich auf zukünftige Treffen im Bereich Lehren und Lernen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und habt noch einen schönen Tag.
Lehren, Lernen, Lauschen.